Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Die deutsche Hauptstadt, die Stadt Berlin, muss aufgegeben werden. Die Großstadt muss evakuiert werden, weil sie unbewohnbar geworden ist. Durch eine Pflanze, durch eine neue Grasart. Dieses Gras wuchert unaufhaltsam und wächst die Stadt dermaßen zu, dass Menschen dort kaum noch leben können. Das klingt ziemlich verrückt, aber im neuen Roman von Bernhard Kegel wirkt diese Grasgeschichte sehr plausibel. Mit Bernhard Kegel spreche ich gleich über seinen neuen Naturroman. Wenn Sie suchen würden nach einem Stoff für einen packenden Umweltroman, welche Tiere oder auch Pflanzen fänden Sie denn interessant dafür? Vielleicht Korallen oder Wale oder Mammutbäume oder Wölfe? Aber würden Sie sich für Gras entscheiden? Ich sicher nicht, aber der Schriftsteller und Biologe Bernhard Kegel hat sich bei seinem neuen Roman für Gras entschieden. Nicht für das Zeug zum Rauchen, sondern für die kleinen grünen Pflanzen, die schön gemäht im Vorgarten wachsen oder auf Fußballplätzen, Golfplätzen und so weiter. Guten Tag, seien Sie willkommen, Herr Kegel.
Guten Tag.
Sie haben schon eine Menge erfolgreiche Wissenschaftsromane geschrieben, neben Ihren Sachbüchern zu biologischen Themen. Warum denn jetzt ein Buch, in dem es um Gras geht?
Na, Gras habe ich gewählt, weil ich tatsächlich so eine Art von, ich weiß nicht, ob ich es Vision bezeichnen will. Ich ging einfach abends zum Kiosk, um noch was zu besorgen und hatte plötzlich diese Vorstellung, dass aus den Pflasterfugen ein Gras hervorquillt sozusagen. Mhm. Und dieses Bild hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist jetzt für jemanden, für mich vielleicht nicht so ungewöhnlich wie für andere Menschen, wenn man wie ich in einer ummauerten Stadt Biologie studiert und dann auch im Freiland arbeiten will, dann ist man automatisch sowas wie ein Stadtbiologe oder ein Stadtökologe.
Damit beziehen Sie sich auf Ihre Westberliner Vergangenheit?
Genau.
Ummauerte Stadt, ja.
Ja, und das heißt, wir haben damals Lebensräume untersucht, die für normale Menschen, über die normale Menschen hinwegsehen. Eben auch Pflasterfugen, Straßengrünstreifen, Hinterhöfe. Und die Stadtökologie ist ja praktisch in Berlin erfunden worden. Und das waren sehr überraschend artenreiche Lebensräume. Also insofern schaue ich genauer hin als wahrscheinlich die meisten Menschen. Und insofern war diese Vorstellung für mich zwar überraschend, aber nicht so ungewöhnlich.
Und das ist ja auch der Anfang Ihres Romans, ja, in verwandelter Form. Nicht ja. Sie, sondern eine junge Biologin tritt aus ihrem Berliner Mietshaus und bemerkt auf einmal, dass da ein ungewöhnliches Gras zwischen dem Pflasterstein hervordrängt. Man erfährt auch nebenbei in einem ganz kurzen Absatz in Ihrem Roman, was für eine fundamentale Bedeutung Gras eigentlich für die Erde hat und auch für uns Menschen, für unsere Ernährung. Wir würden ohne Gras verdammt alt aussehen, nicht wahr?
Das stimmt, ja. Also alle Getreidearten sind ja botanisch gesehen Gräser. Unser Nutzvieh lebt von Gräsern und Gräser haben eben die bemerkenswerte Eigenschaft, dass ihr Wachstum, ihr Wachstumszentrum sozusagen ganz unten in Bodennähe liegt. Das heißt, wenn man das oben abmäht oder abfrisst, wächst es immer wieder nach. Und das ist sozusagen eine unerschöpfliche Ressource, die für, ja, also man könnte fast sagen, zu unserer Menschwerdung ganz nachhaltig beigetragen hat. Ich weiß nicht, auf welche Lebensmittel wir uns sonst hätten stürzen sollen.
Hätten wir frühzeitig auf Alge umsatteln müssen wahrscheinlich, wenn das nicht auch noch ein Gras ist, ich weiß es nicht.
Nee, aber an Küsten war das ja wahrscheinlich durchaus der Fall.
Das ist ein ganz kurzer Exkurs zu dieser Bedeutung des Grases, auch für uns Menschen. Überhaupt haben Sie Exkurse zu wissenschaftlichen Themen, die sich an vielen Stellen anbieten würden in Ihrem Roman. Und Ihre Hauptfigur ist eben auch Biologin, hat mit einer Biologieprofessorin zu tun. Sie halten das immer ganz, ganz kurz, obwohl Sie wahrscheinlich viel, viel mehr wüssten, als Sie da preisgeben. Haben Sie sich da bewusst zurückgehalten für den Roman?
Ja, so ein Roman ist ja immer eine Gratwanderung. Natürlich, bei mir dreht es sich immer um biologische Sachverhalte, mehr oder weniger. Aber es ist ja in erster Linie ein Roman und kein Sachbuch. Und ich will das natürlich jetzt auch nicht mit Fakten überfrachten. Außerdem bei dieser Geschichte, die ja nun fantastische Aspekte hat oder wie immer man das verzeichnen will, erschien mir das auch wirklich nicht in dem Ausmaß wichtig, das nun mit Fakten zu überlasten.
Sie setzen ganz auf die Geschichte und eben auf Ihr sehr spezielles Gras, das Sie da auf Berlin loslassen. Können Sie uns das mal vorstellen, dieses Gras? Von Ihrer Hauptfigur wird das Invicta genannt, also das Unbesiegbare. Was ist das für eine Pflanze?
Ja, das wissen ja die Protagonisten in meiner Geschichte auch ganz lange nicht. Es ist jedenfalls keine bekannte Pflanze. Sie wird dann im Laufe der Geschichte auch genetisch analysiert, aber das macht dieses Problem eigentlich nur noch verwirrender. Bei Gräsern ist es sehr häufig, dass mehrere Arten verschmelzen zu einer Art, das nennt man dann Hybride. Und das scheint hier in diesem Fall auch geschehen zu sein. Es gibt möglicherweise aber auch noch Manipulationen durch Menschen. Das wird zumindest angedeutet, ohne es wirklich dann zu klären.
So Biohacker, die vielleicht an den Grasgenen rumgebastelt haben. Ja.
Genau. Und nun ist natürlich auch die Fähigkeit nicht nur der Gräser, aber auch der Gräser zur Photosynthese etwas, was in heutiger Zeit sehr spannend ist. Das heißt, die Versuchung, an den Genen von Pflanzen oder in diesem Fall von Gräsern herumzuspielen, um sie möglicherweise zu leistungsfähiger Photosynthese zu ermächtigen, das ist heute ja, wird viel praktiziert und ist eine Idee, die auch mit im Buch steckt.
Und dieses Gras, das sorgt nun dafür, also dieses unbesiegbare Gras, dass ein so großer Organismus wie die Stadt Berlin am Ende zusammenbricht, ja, weil dieses Gras die Straßen zuwuchert und zerstört. Es wird natürlich versucht, das zu bekämpfen, wird abgeschnitten, verbrannt, mit Unkraut, Vernichtungsmitteln vollgekippt. Hilft alles nichts. Invicta kommt immer zurück, wird immer größer. Dann können keine Lebensmittel mehr geliefert werden, dann kann der Müll nicht mehr abtransportiert werden, die ganze gesellschaftliche Ordnung kommt ins Kippen, Anarchie, Gewalt breiten sich aus und am Ende werden die Berlinerinnen und Berliner in andere Städte evakuiert. Und das ist jetzt sozusagen die Pointe, dass das Gras, was die Lebensgrundlage für uns Menschen ist, haben wir drüber gesprochen, jetzt aber die Lebensgrundlage der Menschen wieder zerstört, ja.
Das ist mir tatsächlich, als ich die Geschichte angefangen habe, gar nicht so klar gewesen, was das für eine, wenn man das als Attacke bezeichnet, was, also wie empfindlich wir darauf reagieren werden würden, gerade in einer Stadt. Das wäre vermutlich für uns wirklich, das würde uns in unserer Lebensader treffen. Das habe ich mir, wie gesagt, war jetzt gar nicht meine Absicht im Grunde, aber als ich dann immer weitergeschrieben habe, habe ich gemerkt, oh, das führt doch zu keinem guten Ende und habe mich diesem Strom dann auch überlassen.
Ich habe mich dann auch gefragt, für Sie als Biologen, und Sie schreiben so viel über die fatalen Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur, als Sie sich jetzt in diese Vorstellung vertieft haben und dieses Bild beschrieben haben, Berlin, die Stadt ist menschenleer, fast menschenleer, ist wie eine riesige Savannenlandschaft, dieses Gras steht da mannshoch überall in den Straßen, auf allen Freiflächen der Stadt. Ist das für Sie eine eher deprimierende oder auch schöne Vorstellung?
Es ist tatsächlich eine Mischung von beidem. Das Ganze ist ja ein bisschen eine Rachegeschichte. Ne? Die Rache der Natur, die halt nur in Gestalt dieses Grases, einer vermeintlich harmlosen Kreatur, über uns kommt. Und wenn man mal aus Sicht der Hauptperson, der Hauptfigur darauf schaut, und das habe ich natürlich beim Schreiben meistens getan, für sie ist es tatsächlich keine Katastrophe. Natürlich trauert sie dem alten Berlin nach und sie hat große Krisen, aber im Grunde begreift sie das als so eine Art verdiente Strafe für unser Verhalten. Und empfindet das als Herausforderung, als spannendes Ereignis, das sie halt so lange wie möglich weiter verfolgen möchte. Also insofern steckt beides drin.
Sie erzählen das Buch auf zwei Ebenen. Das eine ist diese Ebene, das habe ich eben ganz kurz umrissen, was passiert, als dieses Gras in die Stadt kommt und wie die Stadt sich verändert, eben bis dahin, dass sie aufgegeben werden muss. Das ist sozusagen der Blick zurück in die Vergangenheit. Und dann gibt es so eine Art Gegenwartsebene, da sehen wir ihre Hauptfigur, die Biologin Nathalie, die ist in der Stadt zurückgeblieben. Es ist jetzt 4 Jahre nach der Evakuierung. Ihr ist ein kleines Mädchen zugelaufen, Marie, die hat offenbar ihre Familie verloren in diesem verlassenen Berlin. Und jetzt ist die Frage, Wie und ob können diese beiden überleben in dieser Stadt, wo es Gefahren gibt? Tiere breiten sich da aus, Hundemeuten sind unterwegs, auch Männergruppen sind da unterwegs, so solche Prepper, die sich auch aufs Überleben vorbereitet haben. Das ist dann eine Art Spannungsroman in Ihrem Roman, oder, diese Ebene?
Genau, also ich dachte mir immer, wenn ich ein solches Szenario entwerfe, dann muss ich natürlich beschreiben, möglichst glaubwürdig, wie es sozusagen zu dieser Situation kommen konnte. Aber die Gegenwart, in der Nathalie sich jetzt bewegt, das ist eben dieses zerstörte, zur urbanen Savanne mutierte Berlin, in dem sich so Survival-Probleme stellen. Mhm. Und ich habe mich da noch zurückgehalten. Also man könnte sich ja noch viel, viel spektakulärere Herausforderungen vorstellen. Wildere Tiere, Raubtiere und so weiter. Da habe ich mich gebremst, weil ich ja auch deutlich machen wollte, dass für Nathalie das ein sehr ambivalentes Verhältnis hat. Sie genießt das ja durchaus, in dieser Umwelt zu leben und hat aber natürlich immer wieder die Zweifel und die Rückschläge und die Trauer über das, was sie verloren hat.
Sie haben, ich habe mal nachgeguckt, vor gut 30 Jahren schon Ihren ersten in dieser Art ähnlich wissenschaftlich grundierten Umweltroman geschrieben, 1993 veröffentlicht. Wenzels Pilz hieß dieser erste Roman. Seitdem hat sich ja die Wahrnehmung der Klimakrise einerseits, unserer ganzen Umweltzerstörung, Artensterben, das hat sich ja alles sehr verändert, unsere Wahrnehmung davon. Auch die Literatur dazu hat sich ausgebreitet. Also bekanntestes Buch bei uns ist sicher Der Schwarm von Frank Schätzing, auch ein vergleichbares Buch. All diese Veränderungen, wie wirken die sich eigentlich aus jetzt auf Ihr Schreiben?
Die Verzweiflung wächst, würde ich sagen, also ganz zugespitzt. Ja, die Entwicklung geht leider genau in die Richtung, die schon vor Jahrzehnten eigentlich befürchtet wurde. Nehmen wir den Klimawandel, der ist schon vor 40 Jahren bei der ersten weltweiten Klimaversammlung behandelt worden. Und da stehen Worte in der Abschlusserklärung, die könnten genauso gut in einer heutigen Abschlusserklärung stehen. Und man fragt sich natürlich, was ist eigentlich in diesen 40 Jahren passiert? Und das Gleiche gilt für die zweite große Krise, die ich für mich als Biologe erstmal fast noch schlimmer ist, nämlich das Artensterben oder die Defaunation, wie es ja heute in Fachkreisen heißt, also das Sterben der Tierwelt in ganzer Breite, und das hat sich massiv beschleunigt. Es gibt Hoffnungsschimmer immer wieder, also zum Beispiel hat die EU ja gerade das Renaturierungsgesetz verabschiedet gegen den Widerstand konservativer Parteien. Das sind die Maßnahmen, die schon sehr, sehr lange in Fachkreisen gefordert werden, die man tun muss, gegen die aber natürlich sich auch heftiger Widerstand regt. Aber alles in allem, muss man sagen, stimmt mich die Entwicklung nicht allzu optimistisch.
Und was Sie gerade angesprochen haben, vor allem dieses Problem des Artensterbens, der Defaunation, ist auch ein Hintergrund für den neuen Roman Gras von Bernhard Kegel, der ist jetzt im Dörlemann Verlag erschienen. Haben Sie vielen Dank für den Besuch.
Sehr gerne.
Gestern hat das Literaturfestival Lit Cologne begonnen mit einer Veranstaltung, die hineingeschaut hat in eine der schmerzhaftesten Debatten der Gegenwart über Judenhass in Deutschland und anderswo. Der Publizist Michel Friedmann hat gerade ein Buch unter diesem Titel Judenhass veröffentlicht. Gestern hat er in Köln mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck darüber gesprochen. Für uns war Stefan Keim dabei und er lässt uns jetzt zuerst hören, wie Michel Friedmann hineingegangen ist in dieses Gespräch.
Die demokratischen Institutionen funktionieren und trotzdem ist das Fieberthermometer, was den Menschenhass, vor allen Dingen im Rechtsextremismus angeht, bei 39 Grad.
Mit diesen Sätzen beginnt Michel Friedmann die Diskussion zum Beginn der Lit Cologne. Er spricht vom Menschenhass, denn es geht ihm, das betont er immer wieder, um alle, die ausgegrenzt, beleidigt und mit dem Tode bedroht werden. Natürlich auch um die Palästinenser. Wenn er konkret über den Antisemitismus sprechen soll, ist ihm das Wort zu lateinisch. Judenhass, so heißt sein Buch, das er direkt nach den Hamas-Anschlägen des 7. Oktober 2023 geschrieben hat. Judenhass hat ihn begleitet, seitdem er als 9-Jähriger mit seinen Eltern aus Frankreich in die Bundesrepublik kam. Friedmann berichtet von Lehrern, die stolz ihre Kriegsverletzungen präsentierten. Dann kamen Anschläge, Synagogen und Schulen wurden unter Polizeischutz gestellt.
Was macht das mit Kindern und Jugendlichen, die aufwachsen, Polizei vor ihrem Kindergarten und Schule haben und damit lernen, dass sie bedroht sind, und zwar lebensbedroht. Es gibt keine Lebensqualität, wenn du gleichzeitig weißt, dass man dir ans Leben will.
Er war nie ganz weg, der Antisemitismus, sagt Michel Friedmann. Robert Habeck sitzt neben ihm, hört zu, nickt. Der Wirtschaftsminister, der viel Lob dafür bekam, dass er sich nach den Hamas-Anschlägen mit klaren Worten hinter Israel und gegen den Judenhass stellte.
Ich habe einen anderen Blick. Ich bin Robert überhaupt nicht dankbar. Die Tatsache, dass die meisten es nicht taten, macht die Auffälligkeit, dass sie es getan haben, so deutlich.
Wieder nickt Habeck, meint, er habe sich auch nicht eingebildet, etwas Besonderes zu tun. Er gibt sich bescheiden, überlässt Friedmann den Löwenanteil des Gesprächs. Und der erzählt, wie unsicher sich Juden in Deutschland fühlen. Es sei wie in einer Beziehung, in der ein Partner in Not die Umarmung erst einfordern müsse. Die beiden versuchen, in die Tiefe zu gehen, die Wurzeln des Antisemitismus zu ergründen. Habeck hält einen kleinen kulturgeschichtlichen Vortrag, spricht von den Schönheitsidealen der Antike und der Renaissance und von einem daraus resultierenden Streben nach einer idealen, makellosen Gesellschaft.
Dass wir, also die Mehrheitsgesellschaft, quasi unbedacht irgendwie davon träumen, ein Land zu sein, das nicht streitet, also das ist kein Faschismus, ja, aber sozusagen der Gedanke ist nicht so schwierig zu haben und auch im Leben alles zu erreichen, was man sich so vornimmt und nicht immer wieder gestört und herausgefordert zu werden. Und wenn dem so wäre, dann wäre dieser Gedanke nach einer Vervollkommnung im Grunde der Gedanke eines Nichtstreitens, einer nicht streitbaren Demokratie.
Das Judentum ist eine Religion des Dialogs, wie Friedmann bestätigt. Wer konvertieren will, muss sich immer wieder den Fragen des Rabbis stellen, der herausfinden will, ob der Konvertit es wirklich ernst meint. Das steht im radikalen Gegensatz zum Missionsgedanken des Christentums.
Die erste globale Firma der Welt, nämlich die Kirche, hat alle ihre Handelsvertreter in die gesamte Welt geschickt und ihnen den Menschen, die sie bekennen lassen wollten zum Christentum, erzählt, Gottes Sohn wurde von Juden umgebracht.
An diesem Punkt ist die Diskussion viel weiter gekommen, als es in den meisten vergleichbaren Veranstaltungen passiert. Nun könnte es um die Frage gehen, was aus den historischen Analysen folgt. Da grätscht die Moderatorin Nele Polacek dazwischen und fragt nach geflüchteten Palästinensern, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und weiterhin staatenlos sind. Mit diesem Nebenaspekt verplempert sie eine Menge Zeit. Die sehr interessanten Fragen, was für Spielarten des Antisemitismus sich gerade unter Kulturschaffenden bei der Berlinale-Preisverleihung und vor kurzem auf der Documenta gezeigt haben, können nicht mehr angesprochen werden. Michel Friedmann und Robert Habeck sind sich einig, dass nur ein gemeinsames Engagement aller demokratischen Kräfte gegen den Judenhass im Besonderen und überhaupt gegen den Fremdenhass hilft.
Wir sind jetzt verantwortlich. 2024 sitzen wir hier zusammen. Bitte keine schlechte Gewissen, das alles bringt doch nichts. Können wir unser Verhalten ein bisschen verändern?
Doch wenn das nicht geschieht, sagt Michel Friedmann, wird nicht nur für Juden das Leben in Deutschland schwieriger, sondern für alle, die frei leben wollen.
Das war ein Gespräch über Judenhass gestern mit Michel Friedmann und Robert Habeck, moderiert von der Schriftstellerin Nele Polacek, zur Eröffnung der Lit Cologne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In diesem Sommer wird es zum dritten Mal schon Olympische Spiele in Paris geben. Für diese Spiele sollte so wenig wie möglich neu gebaut werden in Paris. Für die Innenstadt hat das einigermaßen funktioniert, aber es gab doch viele Baustellen im Norden von Paris, in den Banlieues, also in den Vorstädten. Und in diesen Vorstädten ist der neue Roman der Schriftstellerin Anne Weber entstanden. Bannmeilen heißt er. Und unsere Kritikerin Sigrid Brinkmann hat diesen Roman für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Anne Weber, die lebt ja ein deutsch-französisches Leben, ne? Auch in ihren Büchern.
Ja, ja.
Sie hat vor 4 Jahren den Deutschen Buchpreis bekommen für ein Buch über eine französische Resistance-Kämpferin, Annette, ein Heldinnen-Epos, heißt dieses Buch. Und jetzt der neue Roman hat einen Untertitel, Roman in Streifzügen. Also Streifzüge durch diese berüchtigten Banlieues von Paris?
Genau, in die geht es. Und sie hat das anfangs auch wirklich so empfunden, als ob sie eine Schwelle zu einer Parallelwelt überschreitet, sich dann auch gefragt, was will ich hier eigentlich? Aber doch wieder immer wieder hingezogen. Es war ihr anfangs unbehaglich, dort umherzulaufen zwischen gleichförmigen Wohntürmen, verödeten Plätzen und rund heruntergekommenen Häusern in der Banlieue. Das ist eben so, fällt keiner gern auf. Erst recht nicht, wenn man die sozialen Codes oder auch ja so geheime Signale nicht versteht, mit denen andere informiert oder gefahnt werden. Es gibt da schon ziemlich viel Drogendealerei. Anne Weber hatte aber einen befreundeten Dokumentarfilmer an ihrer Seite gehabt, der immer in der Vorstadt gewohnt hat und einen Vater, der aus Algerien kam. Insofern hat das die Sache etwas leichter gemacht für sie. Und am Ende haben die beiden tatsächlich 600 Kilometer in den Vorstädten im Norden von Paris zurückgelegt.
600 Kilometer, das ist eine Strecke für eine Stadtwanderung. Und was nimmt Anne Weber da wahr bei diesen Streifzügen durch die Vorstädte?
Also vor allem erstmal eine sehr seltsame Tristesse. Da liegt doch wirklich so viel Melancholie über allem. Gleich hinter dem Stadtring erinnert bis auf die gotische Kathedrale Saint-Denis eigentlich fast nichts mehr an diese jahrtausendalte Geschichte von Paris. Diese 2000 Jahre vermitteln Dauer und Beständigkeit. In der Banlieue werden riesige Häuser oft schon nach 20 Jahren abgerissen. Da gibt es wenig, was Halt bietet. Ja, alles wird schnell verschlissen. Die beiden sind viel auf Straßen unterwegs, wo die Bürgersteige fehlen. Es verläuft sich so im Nichts. Sie stehen plötzlich vor Wellblechhütten, dann vor ehemaligen Filmstudios oder vor einer 300 Meter langen bewohnbaren Brücke, die sich über Bahngleise spannt. Das ist dann schon Ausdruck städteplanerischen Größenwahns. Und natürlich gibt es auch die Baustellen. Also in denen dann wieder ein Village Olympique entsteht. Also man fragt sich, was soll eigentlich das Dorfhafte? Das fehlt da komplett.
Und sie ist da unterwegs eben, Sie haben es gesagt, mit dem Begleiter, dem Dokumentarfilmer. Wird das auch für das Erzählen wichtig? Ist das auch ein Auseinandersetzen zwischen den beiden oder ein Reden zwischen den beiden über das, was sie da sehen?
Ja, das ist das. Und die beiden spielen ein Spiel. Also er übernimmt die Rolle des gläubigen, traditionellen Algeriers, der er nicht ist. Und sie, die der westlichen, privilegierten, weißen Pariserin, die sie ist. Also Anne Weber gibt Gespräche wieder, sie macht ironische Selbstbemerkungen, aber vor allem beschreibt sie sehr genau, was ihr Auge registriert, und das ist sehr viel. Mit ihrem Sinn für Details überrascht sie dann auch immer wieder mal den Begleiter, der ja in diesem Buch so etwas wie der Kronzeuge ist für das belastete Verhältnis zwischen Franzosen und Algeriern. Und zum Beispiel rekonstruiert sie durch eigene Recherchen das Leben eines algerischen Marathonläufers, der 1928 bei den Olympischen Spielen Gold für Frankreich gewonnen hat, sich später nur noch mit kleinen Jobs über Wasser halten konnte und am Ende in der Vorstadt in einem Hotel erschossen wurde. Das war noch während des Algerienkrieges, also vermutlich war es Mord. Es gibt mehrere solcher Binnengeschichten, die dem Buch, finde ich, eine besondere Tiefe geben.
Und es gibt die Gespräche also zwischen den beiden Wanderern da. Gibt es auch Gespräche mit anderen Menschen, die sie dort treffen?
Ja, nach einer Weile schon, aber insgesamt begegnen sie wenigen Menschen. Und das hat zumindest Anne Weber erstaunt. Sie hat nicht gerechnet damit. Die meisten Gesichter wirkten auf sie verschlossen. Sie hatte einen Klassiker der Vorstadtliteratur gelesen, François Maspero's Les Passagers du Roissy Express. Und vor 30 Jahren ist das ein anderes Bild. Da sind die Leute mitteilsam gewesen, redselig. In der Nähe des großen Fußballstadions Stade de France in La Courneuve treffen sie dann aber doch Leute in einem kleinen, versteckten Café inmitten von einstöckigen Häuschen. Da geht's familiär zu und da docken die beiden an. Das ist authentischer als alles, was sie gesehen haben, auch als Pariser Cafés. Da gibt es den Arbeitslosen, der Monologe hält, keiner unterbricht ihn. Eine Krankenschwester macht Kreuzworträtsel, die Hinkende trinkt ihren Kaffee. Ein Mann versteckt sich gerade mal vor seiner Frau und skippt den Patron sehr schweigsam, aber mit großem Herzen, der dieses Café, an dem er nichts verdient, niemals aufgeben würde.
Sie haben am Anfang gesagt, das ist wie eine parallele Welt, die Anne Weber da betreten hat, obwohl sie so lange schon in Paris lebt und diese Vorstädte eben auch zu Paris gehören. Hat das Ihren Blick auf Ihre französische Wahlheimat verändert, diese 600 Kilometer?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe das Gefühl, nach der Lektüre, etwas hat sich in ihr geöffnet, also weitergemacht. Und es ist vor allen Dingen der Besuch der Betonkirche Saint-Yves. Da gibt es eine tamilische Gemeinde, die diese Kirche in La Courneuve besucht. Und dort liegt ein Buch mit Fürbitten aus, in das sie blickt. Also sie geniert sich ein bisschen, tut das so heimlich verstohlen und kann nicht widerstehen, also von den Nöten der Jugendlichen, der Männer und Frauen zu lesen, die das Leben ja einfach nach Frankreich verschlagen hat. So wie sie irgendwie auch. Und sie lebt seit 40 Jahren da. Und auf einer ihrer letzten Erkundungen kehrt sie dorthin zurück. Das ist nicht geplant. Und sie fängt an zu schreiben in dieses Buch. Und sie erbittet Schutz für die Kaffeebesucher, den Kaffeeinhaber, diese kleine Kneipengemeinde im Norden von Paris in der Banlieue. Und in dieser Geste drückt sich für mich ihr Angekommensein aus.
Und davon erzählt Anne Weber in ihrem neuen Roman Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen, erschienen im Verlag Mattes und Seitz. 304 Seiten hat das Buch, 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Rezensentin Sigrid Brinkmann. Gestern wurde ein Spucktütenlied ausgezeichnet als bestes Hörspiel bei der Verleihung der Hörbuchpreise 2024. Gestern Abend in Köln. Das Spucktütenlied oder The Sick Bag Song, ein langes Liebeslied in Zeitlupe. Das ist ein Hörspiel von Kai Green nach einem Tour-Tagebuch von Nick Cave. Der Musiker Nick Cave, der war 3 Wochen lang auf einer Tournee quer durch Nordamerika mit seiner Band Bad Seeds. Und bei dieser Tour hat Nick Cave auf den spucktütenden Flugzeugen Erlebnisse und Träume und Erinnerungen aufgeschrieben. Kai Green hat diese Texte als Hörspiel inszeniert, unter anderem mit Alexander Fehling als Erzähler und Paula Beer als Muse des Musikers. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Hörspiel.
Ein Engel wird seine Flügel ausbreiten und mir ins Ohr sprechen.
You must take the first step alone. Den ersten Schritt musst du allein.
Ein kurzer Ausschnitt aus dem Sick Bag Song von Kai Green nach den Spucktütentexten von Nick Cave. Gestern in Köln ausgezeichnet als Hörspiel des Jahres. An Rändern, so heißt ein Roman, ein neuer Roman des belgischen Autors Angelo Theissens. Und den will uns jetzt ein Buchhändler vorstellen, der Buchhändler Bernd Brandenburg von der Aachener Buchhandlung Backhaus. Guten Tag, Herr Brandenburg. Hallo, seien Sie willkommen.
Na, hallo Herr Mayer, schön, dass ich da sein kann.
Der Angelo Theissens, der hat Erfahrung mit dem Schreiben, allerdings als Drehbuchautor, gibt bekannte Filme von ihm. An Rändern, das ist jetzt sein erster Roman. Ja, was finden Sie denn gut daran?
Genau, im Grunde ist es eine Liebesgeschichte. Es gibt so viele Ansätze für Romantik und es geht um die erste frühe Liebe, die wegweisend für das Leben ist. Und ich glaube auch, alle Lesenden werden sich schnell in den Erzähler verlieben. Es geht um einen Mann, der in der Schulzeit einen anderen jungen Mann gefunden hat. Und ich mag kleine Bücher wie dieses, ihre Dichte. Es geht um entscheidende Momente, vielleicht auch die Sehnsucht, nach Jahren noch einmal zueinander zu finden. Und ich finde, die treffen sich an einem Abend und diese abendliche Begegnung ist voller subtiler Intimität und auch das Verhältnis des Erzählers zu seiner Mutter spielt eine entscheidende Rolle. Das ist die wunderbare, nee, gar nicht wunderbare Nebengeschichte, aber diese Geschichte steht so im Gegensatz zu dieser Liebesgeschichte. Und ja, was werden wir von dieser Geschichte erinnern? Das ist das Spannende. ein eigener Blick zurück, sich im Leben richtig entschieden zu haben. Deswegen ist dieses kleine Buch ganz große Literatur. Und alle Lesenden mögen doch selber herausfinden, was ihre erste Liebe für auf ihr Leben geworfen hat. Welche
interessante Frage. Auf ja, genau. jeden Fall. Kleines Buch, genau. Sagen Sie, weil es 128 Seiten hat, dieser erste Roman von Angelo Tysons, An Rändern im Rowohlt Verlag erschienen. Und Sie haben eine weitere Empfehlung für uns, den Roman Heimwärts von Michael Lenz. Michael Lenz ist ein sehr anerkannter, vielfach ausgezeichneter Autor. Jetzt wurde sein Heimwärtsroman allerdings gemischt aufgenommen. Kritiker hat da gestört, dass der Roman, ich zitiere mal aus den Kritiken, er habe keinen Spannungsbogen, er sei strukturlos. Da ging es Ihnen offenbar anders, Herr Brandenburg?
Ja, ich fange mal so an. Heimwärts zu den Gespenstern ließe sich ausrufen. Und das sehen wahrscheinlich alle in den 1960ern und folgenden Geborenen so. Und über Gespenster hat auch schon Daniel Schreiber geschrieben und eine coole Definition bei Derrida entdeckt. Und hier sind die Gespenster, und das ist auch der Spannungsbogen dieses Romans von Michael Lenz, liegen die Gespenster in einer Truhe, und das ist eine Kommode, an der der Ich-Erzähler eigentlich nichts zu suchen hat, bis die Eltern auf einmal im Urlaub sind und eine Tante den Haushalt übernimmt. Also die Dramaturgie ist das Abarbeiten dieses Inhalts, dieser persönlichen Gegenstände. Und ganz spannend ist, sind so viele wunderbare Sätze in diesem Roman. Ganz spannend fand ich zu entdecken die Diskrepanz zwischen der begehbaren Dusche oder der Fußbodenheizung und der Erziehung, also der Moderne und dem, was noch nicht modern ist. Mhm. Und ein wichtiger Satz noch am Ende. Irgendwann gibt es das nicht mehr von dem, wo wir groß geworden sind, und wir haben nie darüber gesprochen. Das könnte die Idee für uns sein, nochmal zur Sprache zu bringen, wenn das noch möglich ist, was unser Leben in der Kindheit, in der Jugend ausgemacht hat. Und hier in dem Roman wechseln sogar die Eltern nochmal den Wohnort, und der Erzähler kennt, muss schon da seinen ersten Ort verlustig geben und findet sich nicht mehr zurecht in dem zweiten Ort der Eltern.
Heimwärts von Michael Lenz, eine Rückkehr in seine Kindheit, erschienen im S. Fischer Verlag. Und Ihre dritte Empfehlung für uns, das ist ein Sachbuch der finnisch-estnischen Schriftstellerin Sophie Oksanen, ihr Buch Putins Krieg gegen die Frauen. Wie zeigt sich denn dieser Krieg gegen die Frauen?
Dann enden wir heute sicher mit dem bedrückendsten Buch dieser Lesart-Ausgabe, und der wichtigste Satz ist, ohne die Frauen kann es keine Demokratie geben. Das gilt für Russland so, das gilt für die ehemaligen Sowjetrepubliken so. Und in den 1990ern wurden bereits mit breitem Konsens, das war damals einfach, Feministinnen und Homoaktivisten diffamiert, damals ein Ablenkungsmanöver, doch früh beabsichtigt, gegen die Sichtbarkeit von Frauen. Sie kommen in den staatlichen Medien nicht vor, in den Institutionen sind sie unbedeutende Mädchen. Mädchen heißen sie auch dort. Mhm. Und Sophie Oksanen beginnt ihr Buch, dass die Frauen der baltischen Staaten nie Wiedergutmachung erfahren haben. Nun haben sie ihre eigene Sprache in den baltischen Staaten im wörtlichen Sinne. Und sie erzählt gleich ganz eindrucksvoll zu Beginn von einer Tante, die mal eine Nacht von den Sowjets abgeholt worden ist und am nächsten Tag wieder da war und die danach nicht mehr gesprochen hat. Und alle wussten gleich, was passiert ist. Und das Buch möge uns doch alle aufrütteln, dass Demokratie nichts Selbstverständliches ist und wir alle daran bleiben müssen, mit gutem Wissen unserer Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu argumentieren und für Demokratie einzustehen, für Menschenrechte. Und in gewohnter Weise, ganz literarisch, ist dieses Buch Putins Krieg gegen die Frauen von Sophie Oksanen also eine echte Empfehlung, wenn auch bedrückend, aber wegweisend, wie wir dagegen uns einstehen können und verhalten dürfen.
Im Verlag Kiepenheuer & Witsch ist dieses Buch erschienen. Eine weitere Empfehlung des Buchhändlers Bernd Brandenburg von der Aachener Buchhandlung Backhaus. Haben Sie vielen Dank dafür.